Hallo liebe Heimwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Ich bin der Markus und das ist der zweite Podcast von Fabricium. Herzlich willkommen. Ja, ein treuer Zuschauer des Fabricium YouTube-Kanals hat sich gewünscht, dass wir mal die stationären Maschinen in einer Hobbywerkstatt etwas näher beleuchten. Und das möchte ich heute gerne aufgreifen und zwar mit dem Thema eine gute Tischkreissäge für Heimwerker. Und dazu begrüßen wir heute einen YouTuber und auch Schreiner, und zwar den Peter Pagitsch. Hallo Peter, grüß dich.
Grüß dich Markus.
Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Ja. Peter, magst du dich am Anfang einfach gleich mal selber vorstellen?
Ja, also ich bin der Peter, bin ein Österreicher, habe Tischler gelernt und ein paar Jahre darauf gearbeitet und jetzt arbeite ich im Holzgroßhandel. Ja, also genau. Wir verkaufen Holz, Schnittholz, Furniere etc. an Tischlereien, aber auch an Privatkunden.
Ah ja, gut, da haben wir also auf jeden Fall jemanden dabei, der von der Materie Ahnung hat. Das ist schon mal gut.
Ich hoffe, dass ich Ahnung habe.
Ja, da bin ich überzeugt davon. Wenn man das sieht auf deinem YouTube-Kanal, wie professionell du deine Projekte bearbeitest, da habe ich gar keine Sorgen.
Ich versuche es. Also gelingt mir auch zwar nicht immer, dass das perfekt ist, etc. Aber ja, es ist kein Meister vom Himmel gefallen.
Das stimmt. Ja, Peter, das Thema eine gute Tischkreissäge für Heimwerker.
Tja.
Vielleicht erst einmal generell, was meinst du, braucht man überhaupt eine Tischkreissäge in der Hobbywerkstatt? Also wir adressieren ja jetzt nicht die Profi-Werkstätten, sondern die Werkstätten der Selbermacher und Heimwerker. Braucht man da unbedingt eine Tischkreissäge oder reicht es eventuell auch, wenn man eine gute Handkreissäge hat mit oder vielleicht sogar nur eine Bandsäge? Wie siehst du das?
Es kommt immer darauf an, was man machen will. Wenn ich mehr im Massivholzbereich arbeite, dann brauche ich eine gute Kreissäge oder Tischkreissäge. Wenn ich mehr kleine Sachen machen will, dann reicht eigentlich eine Handkreissäge oder Bandsäge genauso. Weil mit der Bandsäge ist ja ein universelles Instrument oder Maschine.
Mhm. Gell? Mhm. Mhm.
Es kommt immer darauf an, meine Meinung, was man machen will.
Ja.
Also wenn ich jetzt von mir aus gehe, mit einer Bandsäge oder Handkreissäge komme ich einfach nicht mehr weiter. Also da brauche ich schon eine Tischkreissäge. Wie siehst du das eigentlich? Braucht man?
Wie sehe es ich? Also ich meine, ich habe ehrlich gesagt angefangen mit ganz, ganz wenig Werkzeug. Also ich habe auch lange Zeit keine Tischkreissäge gehabt in meiner damaligen 9 Quadratmeter Kellerwerkstatt. Bin damit aber eigentlich auch ganz gut gefahren, lange Zeit. Und dann irgendwann habe ich auch wirklich den Wunsch gehabt nach einer Tischkreissäge. Und nachdem das Budget nicht sonderlich groß war, habe ich dann einfach das war ganz einfacher Blechtisch letztendlich und da die Handkreissäge von unten dran geschraubt, quasi die Handkreissäge zur Tischkreissäge umfunktioniert. Und das, ja, ich war furchtbar stolz drauf auf das Ganze, aber es war aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob es eine wirkliche Verbesserung war, aber es hat funktioniert doch. Wie war das bei dir mit den ersten Tischkreissägen? Was gibt es da zu erzählen aus dem Nähkästchen?
Ich habe ja, wie gesagt, vorher Tischler gelernt. Da haben wir ja auf großen Formatkreissägen gearbeitet. Mhm. Und mein Vater hat sich dann auch eine kleine Kombi-Kreissäge gekauft mit einem Hobel dabei und einem Fräser dabei. Mhm. Und mit dem arbeite ich jetzt.
Mhm.
Wir haben zwar, muss ich sagen, wo ich gelernt habe, wir haben so eine kleine oder eine Tischkreissäge gehabt, ja. Es war eine Kappsäge auch gleichzeitig. Da hat man umdrehen können, dann hat man kleine Längsschnitte machen können und auch Querschnitte, also zum Ablängen. Es hat funktioniert. Also wir haben da sehr wohl Sachen gearbeitet, also bei der Montage, dass das hat genauso funktioniert.
Mhm. Da kommen wir schon zum ganz interessanten Punkt, die Kategorisierung von Kreissägen. Da unterscheidet man ja verschiedenste Typen, also von der normalen Tischkreissäge mit Queranschlag und Parallelanschlag.
Ja.
Wahrscheinlich das, was preislich, sage ich mal, am ehesten für die Hobbywerkstatt auch in Frage kommt.
Ja.
Dann sowas, was du dein eigen nennen darfst, eine Formatkreissäge. Da haben wir natürlich schon eine andere Preisklasse in der Regel.
Ja, das schon.
Was ist denn so besonders dran an der Formatkreissäge?
Man hat einen größeren Schiebetisch. Also beim Massivholzarbeiten mit Formatkreissägen ist perfekt. Man legt das Werkstück auf oder das Massivholz drauf,
Ja.
klemmt das fest und schneidet dann um und man hat einen geraden Schnitt. Es ist auch bei Plattenmaterial genauso.
Ja, ist aber eben, wie gesagt, eher das Profisegment
Dann ist Profisegment, ja.
dann. Da gibt es ja noch die Unterflur-Tischkreissägen.
Ja.
Sowas habe ich auch mal gehabt. Das sieht man ja auch häufig im Messebau.
Ja.
Die sind ja schön ja, mobil zusammenklappbar und kann man überall mitnehmen. Ich war jetzt nicht hundertprozentig zufrieden damit, weil das Ganze natürlich aufgrund des Mobilitätsanspruchs
Ja.
natürlich leicht sein muss. Das heißt, vieles ist halt aus Alu und ja, wenn man es jetzt vergleicht mit einer alten gusseisernen Maschine oder einer Maschine eben aus Eisen oder Stahl, ist es doch, merkt man doch an der einen oder anderen Stelle, dass es einfach die Anschläge nachgeben und halt dann doch wieder
Ja.
letztendlich nicht so genau wird, wie man es gerne haben möchte.
Ja.
Auch als Hobbyhandwerker. Naja.
Ja. Was würdest du jetzt da sagen, wenn man jetzt da, welches Budget würdest du vorschlagen?
Für eine gute Tischkreissäge.
Ja.
Also, es kommt natürlich darauf an, was man als gut definiert. Da stellen sich natürlich viele Folgefragen, denke ich mal. Ich kann sagen, was ich ausgegeben habe für meine. Also, ich habe so eine alte, die gibt es gar nicht mehr, Flotjet Profi 3000, glaube ich, heißt die. Das ist eine recht schwere Maschine. War früher in den Schreinereien wohl so eine sogenannte Bankraumsäge. Also, die hat man eben eine kleinere Säge, eben, die man jetzt nicht im Zuschnittraum hatte, sondern halt eher wirklich in der Werkstatt. Und
Ja.
die habe ich persönlich gebraucht, gekauft für, ich glaube, 800 Euro hat die gekostet.
Ja.
Die war damit günstiger als die Unterflursäge, die ich vorher auch Gebrauch gekauft hatte von einer bekannten Marke, die mit F anfängt und mit Tool aufhört. Da war ich alles in allem, glaube ich, mit sämtlichen Anschlägen und so weiter bei, glaube ich, knapp 2000 Euro, was ich damals bezahlt habe dafür, Größenordnung. Und mei, was man so sieht auf den Messen und auch das, was viele YouTuber in Blau verwenden, sage ich mal, da geht es ja irgendwo los bei Größenordnung, glaube, was kostet die 600 Euro, 600, 700
Ja,
Euro,
700 Euro, irgend sowas aufwärts.
so um den
Ja,
Dreh.
ja.
Und gut, viele haben noch eine Kreissäge, glaube ich, von der Firma Holzmann, die wird auch ganz oft
Ja.
verwendet. Liegt, glaube ich, also in dem Dreh 600, 700 Euro. Also drunter, glaube ich, kann man nur gebraucht was Vernünftiges bekommen. Was ich persönlich ja gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Also muss man ein bisschen die Augen aufhalten. Gerade so die alten Ulmia-Sägen oder alten Flotjet-Sägen hat man meiner Meinung nach noch nicht so sehr am Material gespart. Alles sehr robust, alles sehr eisern und stabil.
Ja.
Also Kunststoffteile findet man da maximal an der Abdeckhaube, aber ansonsten
Ich glaube,
eher
die alten Scheppach,
Scheppach, genau.
die
Ja,
wirklich die
ja.
alten, die was noch so braune Farbe gehabt haben,
Ja,
die waren auch noch sehr, sehr gut
ja. Ja,
früher.
stimmt. Habe ich auch schon damit gearbeitet, hat mir auch gefallen. Die hatte unser Nachbar und hat sich danach dann eine Metabo TK1685, glaube ich, heißt die. Und die habe ich heiß geliebt. Gibt es leider auch nicht mehr, diese Säge, aber die war wirklich, also jetzt für Heimwerkeransprüche, super. Super präzise, Die hat einen super starken Motor gehabt, glaube 80 mm Schnitthöhe. Also da ist man auch durch Massivholz wunderbar durchgekommen. War alles irgendwie justierbar, nachstellbar und ja, rundum Glücklichsäge, ja. Würde ich sagen. Und die kriegt man heute auch noch gebraucht. Ich schaue ab und zu mal, weil es mir wirklich gut gefallen hat und beobachte die Preise so ein bisschen so. Ja. Ja, aber auch so, je nachdem, die gab es auch mit so einem Schiebeschlitten und so weiter, so 800 Euro muss man schon ausgeben dafür. Also ich glaube, das ist auch so die Größenordnung, um deine Frage zu beantworten. So, ich glaube, irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro muss man, glaube ich,
muss bereitlegen. Ja, dass man eine vernünftige Kreissäge oder Tischkreissäge kriegt, ja. Ich meine, bei den Formatkreissägen oder so eine wie ich habe, ist natürlich die Preisklasse ein bisschen anders. Gell?
Ist anders,
das,
ja.
Ja, also die ist bei Weitem höher. Mhm. Also, ich sage mal so, also neu sind sie, glaube ich, so ab 10.000, 8.000, 10.000 Euro. Gebraucht wird auch nicht viel. 5.000, 6.000 Euro oder irgend sowas. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geschaut drüber, muss ich sagen.
Du hast ja, glaube ich, eine Feldermaschine, glaube ich.
Ich habe eine Felder, ja. Der ist jetzt mittlerweile 22 Jahre alt.
Mhm. Wahnsinn.
Ja, funktioniert tadellos noch. Mhm. Also gibt es nichts. Und ich gebe sie ja nicht her.
Ist ja eine Kombimaschine, gell? Da ist ja Hobel und Fräse auch dabei.
Also, genau.
Wie ist das so generell mit diesen Kombimaschinen? Bist du da, gibt es da Punkte, wo du sagst, gefällt mir jetzt nicht so gut oder würdest du wieder dazu greifen oder würdest du eher sagen, na, wenn ich einen Platz hätte, es ist aber natürlich immer auch eine Platzfrage, würde ich mir lieber getrennte Geräte kaufen oder Maschinen?
Ja, also wenn ich den Platz hätte, würde ich getrennte Maschinen kaufen. Vor allem nämlich, wenn man jetzt da was schneidet oder auf der Kreissäge arbeitet und vielleicht dann nachher was schnell hobeln will, dann muss man das Ganze wieder umbauen.
Ja.
Das ist der Nachteil.
Ja.
Oder wenn ich viel Plattenmaterial machen will, ja, also das eigenes Leimholz herstellen will, dann verwende ich meistens den Verleimfräser. Und die ganze Einstellerei dauert das sehr lange und da braucht man mal da Reststücke. Ja.
Ja.
Und zwischendurch muss der wieder angekurbelt werden, weil es dann noch nicht passt. Und dann muss das wieder alles fast wieder alles umbauen. Und es ist, also wenn ich den Platz hätte, würde ich getrennte Maschinen kaufen.
Ja. Ja, spart man sich viel Rüstzeit letztendlich, genau. Umrüstzeit.
Ja. Ja, genau.
Ist ja generell so ein Thema, wie viel Platz darf eine Säge überhaupt einnehmen? Ich meine, ja, ich glaube, Platz ist immer ein kritisches Thema in der Hobbywerkstatt. Da ist eher meistens knapp bemessen, auch bei mir. Deswegen habe ich immer nach kleinen Maschinchen Ausschau gehalten. Was nimmt deine Kombimaschine? Da hast du ja bestimmt, was wird die für Länge haben? Bestimmt 2,5 Meter, oder? Was man da braucht, ja, wenn man den.
Der Schiebetisch, wenn man hinten und vorn sind, ja, bei den 4,5 Meter.
Oh, okay. Das wäre.
Also, wenn man den Schiebetisch ganz zurückzieht und dann ganz vier schiebt, werden es sicher so bei den 4,5 Meter sein. Also, das muss man rechnen. Und sie ist schwer. Das muss man auch rechnen.
Ja, das ist natürlich das andere Thema, was man auch beachten muss, glaube ich, wenn man speziell eine Kellerwerkstatt hat.
Ja.
Wie bringt man das Ganze runter? Also ich habe meine Säge komplett auseinandergenommen, sonst wäre es nicht möglich gewesen. Ich habe sie wirklich komplett in Einzelteile zerlegt, weil die so schwer war. Selbst mit zwei Leuten die Treppe runter wäre es, ja, also zumindest nicht mit meinen Muskeln nicht möglich gewesen.
Ja, so ähnlich war es auch bei meiner Maschine. Also ich war nicht dabei, wie die Maschine in den Keller gekommen ist.
Ja.
Ich kenne es nur aus Erzählungen. Und meine Mutter hat gesagt, also die Maschine ist zerlegt geliefert worden. Es hat dann mein Vater und meine Mutter eben halt die Maschine mit Flaschenzug über die Stiege runter transportiert.
Ja.
Und dann hat es halt die Firma Felder wieder aufgebaut.
Ah ja.
Ja, und eingestellt natürlich.
Gut, das ist natürlich immer so eine Geschichte, gell? Will man es mobil haben, dann muss es leicht sein. Der Preis fürs Leichte ist dann meistens, dass es halt auch aus leichten Materialien gebaut wird
Ja.
und dann halt, ja, merkt man es halt dann doch
Ja.
spätestens beim Zusammenleimen.
Ja.
Wie ist es denn mit der Spannung? Da gibt es ja Maschinen, die arbeiten mit ganz normal 220 Volt. Und dann welche mit Drehstrom. Das ist ja auch für viele Heimwerker, denke ich mal, Thema, dass sie das nicht in der Werkstatt haben. Muss man es haben oder gibt es auch Sägen mit 220 Volt, wo man sagen kann, nee, das reicht vollkommen aus. Wie siehst du das, Peter?
Tischkreissägen, so wie das, glaube Bosch oder auch das F mit Tool hinten, die haben ja, glaube ich, alle 220 Volt.
Ja, genau.
Es funktioniert.
Ja.
Also, ich habe einen Drehstrom, also meine Maschinen sind alle mit Drehstrom, mit Starkstrom und die haben richtig Power, so wie jetzt einmal.
Ja.
Wie siehst du das mit 220 Volt und oder Drehstrom?
Also ich habe schon Sägen gehabt, die mit 220 Volt betrieben waren und habe jetzt eine, die mit Drehstrom arbeitet. Bei sagen muss, also meine könnte jetzt ein bisschen mehr Power haben, also es liegt natürlich am Motor.
Ja.
Auch mit 220 Volt hat man ja teilweise was gehört, was man da maximal an Leistung fahren kann mit den, also 3 Kilowatt, glaube ich, kriegt man zusammen. Das ist für eine Tischkreissäge, glaube ich, in vielen Fällen ausreichend, würde
Jo.
ich sagen. Klar, generell ist natürlich Drehstrom in der Werkstatt kein Fehler. Ich habe mal auch extra legen lassen, weil halt viele gebrauchte Maschinen, ältere Maschinen mit Drehstrom arbeiten. Also auch bei Hobelmaschinen ist es ja auch ganz oft so, dass die dann mit Drehstrom arbeiten, und gerade die älteren. Und dann, naja, ist schon praktisch, wenn man den in der Werkstatt hat.
Das muss ich sagen.
Ja, was
Ja.
zeichnet noch eine gute Tischkreissäge aus? Sicherlich das Thema Schnitttiefe, oder? Was kann man da
Schnitttief,
dazu
ja.
sagen? Ist das wirklich ein Qualitätskriterium? Kommt darauf an, wieder was man machen will, gell? Denke
Ja,
mal,
es
letztendlich.
kommt, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man machen will.
Ja.
Ich bin der Meinung, also ich habe jetzt eine Schnitttiefe von 100 mm, vielleicht ein bisschen mehr, ein paar Millimeter mehr. Für mich ist es ausreichend. Wie siehst du es?
Ab und zu hätte ich gerne ein bisschen mehr Schnitttiefe. Ich weiß es gar nicht genau, wie viel meine hat. Ich glaube, die bringt 80 gar nicht zusammen. 80 Millimeter, die hat ein bisschen drunter. Und wenn ich jetzt was Stärkeres auftrennen möchte, dann mache ich es halt auf zweimal. Also säge auf der einen Seite, drehe es um und säge auf der anderen Seite. Das funktioniert aber nie so hundertprozentig. Also man hat immer letztendlich eine Schnittstelle, sieht man dann. Also in der Regel muss man diese Schnittflächen dann nochmal hobeln, damit es wirklich schön wird. Es funktioniert schon, aber ab und zu ist ein bisschen mehr Schnitttiefe kein Fehler. Also das wäre jetzt was, wo ich, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte für meine Kreissäge, dann würde ich ihr gerne 20 mm mehr spendieren. Das wäre kein Fehler.
So ähnlich geht es mir mit der Hobel. Also,
Ja.
ein
Das
bisschen
ist
breiter wär nicht
ja.
schlecht, manchmal.
Ja. Das größte Thema, glaube ich, was für mich jetzt persönlich die Güte einer Tischkreissäge beschreibt, ist wirklich die Genauigkeit. Also wie genau oder wie winklig kann ich zum Beispiel einen Winkelschnitt machen, wenn ich jetzt einfach mit einem Queranschlag einfach ein Brett auf 90 Grad abschneiden möchte. Sind es dann wirklich 90 Grad oder sind es eben nur 89,8? Oder wenn ich 45 Grad schneiden will, wie genau wird es? Wie parallel wird es, wenn ich mit dem Parallelanschlag arbeite? Also solche Punkte sind mir jetzt speziell wichtig an der
Ist
Tischkreissäge.
auch mir wichtig. Ist genauso wichtig. Das ist aber auch bei einer Formatkreissäge ist wichtig. Das ist wurscht jetzt, welche Kreissäge, ob das jetzt eine Tischkreissäge ist oder Unterflurzugsäge oder wie sie heißen halt alle.
Ja.
Es ist immer wichtig, dass die Genauigkeit gegeben ist.
Ja.
Es ist aber eine Einstellungssache, das muss man auch sagen.
Ist eine Einstellungssache. Ich habe ab und zu bin ich auch in Baumärkten und schaue mir einfach so interessehalber an, was so rumsteht, da
Ja.
an Tischkreis sägen. Und ehrlich gesagt, ich kann manchmal immer nur mit dem Kopf schütteln, wenn man dann so einen Queranschlag da bewegt und man merkt schon, dass man da wirklich teilweise einen halben Millimeter kann man den schon in der Führung hin und her bewegen. Also alles andere als wirklich gut geführt.
Ja.
Ja, das ist eigentlich schade ums Geld, wenn ich sowas sehe. Und da kann man auch nichts nachstellen. Also das ist so und das bleibt so. Das ist dann eher was, wo ich sage, na gut, fürs Brennholz, ja.
Hast du bei die Baukreise hingeschaut?
Nein.
Okay.
Ja, nee, also das ist, glaube ich, oftmals eine Schwachstelle bei diesen günstigeren Modellen, dass speziell jetzt auf die Anschläge wird wenig Wert gelegt. Ich weiß nicht warum. Warum man da so wenig drauf schaut, dass da wirklich vernünftige Führungen verwendet werden und dass das alles vernünftig sitzt und nichts klappert und nichts wackelt, aber ich weiß es nicht. Irgendwie.
Es ist, ich meine, es ist ja Theorie von mir, aber es ist, um Kosten zu sparen.
Ja.
Ganz einfach.
Ja, genau.
Weil je präziser, dass das geführt wird, desto genauer muss das gefräst werden oder bearbeitet werden.
Ja.
Und dann schluckt sich das natürlich auch im Preis auf,
Ja.
im Verkaufspreis.
Ja. Deswegen tendiere ich eher zu gebrauchten Maschinen.
Ja.
Ich weiß, es gibt auch Kollegen unter den YouTubern, die da eher kein Verständnis dafür haben und da eher abraten davon. Ich tendiere tatsächlich eher zu gebrauchten, speziell Tischkreissägen. Also da gibt es wirklich einige, wo man sagen muss, ja, da hat man noch nicht auf Materialminimierung geachtet oder der Kostenaspekt war nicht der vordergründigste, sondern man hat dabei primär eine gute Tischkreissäge bauen wollen, die
Ja.
auch größtenteils mit Standardbauteilen, Standardlagern, Standardschrauben, Standardführungen und so weiter bestückt ist. Das heißt, man kann das Ding jederzeit wieder reparieren, was ja auch nicht ganz verkehrt ist.
Ja.
Wie gesagt, Plastikteile eher selten. Und ja, da bin ich also persönlich ein großer Fan davon. Würde ich auch jederzeit wieder machen, wenn ich eine neue Tischkreissäge bräuchte. Ich würde mich wieder im Gebrauchtmarkt umschauen.
Ich glaube auch, dass ich früher auf Langlebigkeit gearbeitet habe.
Ja.
Ich meine, wenn ich jetzt meine Maschine anschaue und eine andere gleichwertige Maschine, dann merkt man schon einen Unterschied von der Bauweise.
Ja.
Es ist alles massiver, stabiler, es ist, das Materialstärke ist schon einmal dicker.
Ja.
Und das vermisst man, also ich vermisse das in der heutigen Zeit,
Ja,
dass
sehr
man.
generell so ein bisschen bei Werkzeugen. Also wenn man sich das anschaut, wie ab und zu spaßeshalber schaue ich auch ein bisschen auf eBay Kleinanzeigen oder so nach alten Werkzeugen. Habe ich neulich mal so eine alte Handkreissäge gesehen, die war ja auch komplett aus Metall. Also da war nichts aus Kunststoff und ja, wo man sich gedacht hat, mein Gott, eigentlich was für ein Schätzchen. Es ist schon erstaunlich, dass man da einfach, ja. Was auch nicht. Bin kein Freund von diesen Kunststoffgehäusen bei solchen Maschinen zumindest. Was auch nicht, finde das.
Kunststoff bei Kreissäge, ich weiß nicht. Es gehört um Metall her.
Ja. Gebe
Was
ich dir
sagst
recht,
du?
sind wir einer Meinung.
Ja. Oder Holz. Also Holz geht dann.
Holz geht auch, ja. Da gibt es ja auch YouTuber, die sich selber Kreissägen bauen.
Ja.
Finde ich auch ein interessantes Thema, ja. Naja, bei dem Thema Tischkreissäge, da kommt man ja auch immer dann zum Thema Sägeblatt.
Ja.
Wenn man da so schaut in den Shops, da gibt es ja Sägeblätter für alle möglichen Materialien und für Längs- und Querschnitt und mit so und so viel Zähnen und mit Trapez und mit Hohl und was weiß ich nicht alles, Wechsel und Flachzahn. Wie siehst du das, Peter? Braucht man das alles oder reicht es aus, wenn man ein, zwei gute Allround-Sägeblätter hat.
Also meiner Meinung nach, es reicht, wenn man ein, zwei gute Allround-Sägeblätter hat. Ich habe 3 Sägeblätter. Mhm. Eins fürs Grobzuschnitt, vor allem für Massivholz. Mhm. Und dann ein feineres zum Feinzuschneiden und für Plattenmaterial. Aha. Also Sperrholzplatten.
Ja.
Und dann habe ich noch eines für beschichtete Spanplatten. Und das wird aber nur dann verwendet für beschichtete Spanplatten. Mhm. Und bis jetzt bin ich mit den Sägeblättern immer ausgekommen.
Okay.
Also ich schneide mit den feinen, tue ich genauso Längsschnitte machen, Querschnitte machen. Ich schneide das ganze Massivholz. Also wenn ich es jetzt da fein zuschneide, schneide ich alles mit einem Sägeblatt.
Ja.
Das Grobzahnige nehme ich nur zum Auftrennen her.
Ja.
Wo ich nicht spare, das ist von der Qualität her. Also das Sägeblatt muss eine Qualität haben. Dann kostet es mal da 100 Euro oder aufwärts auch noch.
Mhm.
Das ist meine Meinung.
Okay.
Also ich kaufe mir sicher kein Sägeblatt, weiß ich nicht, um 10 Euro.
Okay.
Das tue ich nicht.
Mhm. Ich muss gestehen, ich habe es schon gemacht, ganz einfach, weil ich neugierig war. Also mich hat es interessiert, wie gut kann ein Sägeblatt für 10 Euro sein.
Ja,
und? Habe auch teure Sägeblätter gekauft schon und habe es, um ehrlich zu sein, den super großen Unterschied nicht feststellen können.
Okay.
Nein, nicht wirklich. Also ich kann jetzt nichts zur Standzeit sagen, kann jetzt nicht sagen, wie lang dieses 10-Euro-Sägeblatt halten würde, aber so der erste Eindruck war, naja, also geht auch.
Okay. Ja. Ich meine, es kommt immer darauf an, wenn man es jetzt noch schärfen lassen will.
Ja.
Die günstigen haben natürlich, wenn man da jetzt den Zahn ist der kleiner.
Ja.
Und die guten, die kannst du sicher 6-7 Mal nachschärfen lassen.
Ja.
Welche Sägeblätter verwendest du, die roten oder die blauen?
Meine haben gar keine Farbe.
Gleich wie ich.
Ehrlich gesagt, ich war schon mal kurz davor, dass ich rote gekauft hätte, weil ich einfach neugierig war. Ja, also ab und zu ist es dann auch schon so, dass ich mir eigentlich einen ausrissfreieren Schnitt wünschen würde bei manchen Hölzern. Da habe ich gedacht, jetzt probierst du das mal damit. Aber ja, irgendwie haben wir dann doch immer gedacht, naja, vielleicht einfach das bestehende Blatt da mal schärfen lassen. Könnte vielleicht auch schon helfen.
Ja, oder reinigen.
Oder reinigen, das bringt in der Tat auch viel, ja.
Ja.
Ist ja auch ein interessantes Thema. Wie machst du das mit dem Reinigen? Machst du das selber oder bringst du es wohin?
Also das Reinigen tue ich selber. Mhm. Dann nehme ich das Palistol
Harzhäuser. Ah, ja.
Okay. Das funktioniert perfekt. Ich Schärfen mache ich nicht selber.
Okay.
Da bin ich strikt. Vor allem also jetzt bei meinen Sägeblätter. Die werden geschärft von einer Firma.
Okay.
Und da, ich bin auch der Meinung, also man selber schärfen, ob man wirklich die Winkel immer so genau selber hinkriegt, weiß ich nicht.
Ja. Also Freihand, glaube ich, schwierig. Es gibt ja so Maschinchen dafür. Ich glaube, ich habe auch mal ein YouTube-Video gesehen von einem Kollegen, der mal so eine relativ günstige Sägeblatt-Schärfmaschine getestet hat.
Ja.
Der, glaube ich, hatte aber auch das Problem mit der Genauigkeit von irgendwelchen Anschlägen, das Spiel von Anschlägen, das halt dann doch auch wieder dazu geführt hat, dass es dann eben doch nicht so genau war und dann doch der Winkel nicht so genau gepasst hat. Und ja, da müsste man wahrscheinlich auch sich so eine ältere Sägeblatt-Schärfmaschine anschaffen, aber die nehmen auch ganz schön Platz weg, habe ich gesehen. Also wenn man gerade so eine kleine Hobbywerkstatt hat, muss man abwägen.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich darum noch nie gekümmert, dass ich mir da irgendwas anschaue, das selber schärf.
Ja.
Ich packe das Sägeblatt zusammen, bringe das zu meinem Schärfdienst, der schärft es
und
gut ist.
Ja, Sägeblätter und sind scharf, das bringt uns zum Thema Sicherheit natürlich auch.
Mhm.
man sieht es ja oft in Videos auch teilweise von bekannten YouTubern, die da gerne mal den Spaltkeil zum Beispiel entfernen. Wie siehst du das, Peter, als Profi?
Na, also Spaltkahl würde ich auf keinen Fall entfernen. Die Optik habe ich schon.
Ja.
Natürlich, wenn man verdeckte Schnitte machen will,
Dann bleibt nichts
da
anderes übrig,
bleibt
ja.
nichts anderes aus. Aber den tue ich dann nachher wieder auf.
Ja.
Also voll beim Massivholz zu arbeiten, gehört ein Spaltkahl hinten dazu. Und auch die Abdeckhaube.
Ja, vielleicht einmal für die Zuhörer, die noch nicht so fortgeschritten sind. Der Spaltkeil ist ja wie sagt man denn, hinten das Blechstück hinterm Sägeblatt, sage ich
Genau,
mal.
ja.
Vielleicht magst du mal kurz erklären, wofür man das eigentlich braucht oder beziehungsweise welches Sicherheitsrisiko damit minimiert wird.
Den Spaltkahl braucht man, wenn man Massivholz aufschneidet, weil beim Massivholz auftrennen können Spannungen im Massivholz entstehen. Und die führt dazu, dass das Massivholz hinter dem Sägeblatt zusammengeht.
Ja.
Und durch die Drehbewegung des Sägeblatts kann es passieren nachher, dass das Werkstück oder das Massivholz dir entgegengeschleudert wird.
Ja, es kommt einem also wirklich entgegen dann und zwar
Ja,
mit ziemlicher
Wucht.
Wucht da.
Ja,
Also
also
wirklich.
ich habe das schon mal erlebt. In der Tischlerei, das muss ich dazu sagen,
Ja.
das hat das Werkstück oder das Massivholz hat ein Loch in die Mauer geschlagen.
Wahnsinn,
So eine
okay.
Wucht.
Wahnsinn, ja.
Also,
Ja, sollte man nicht unterschätzen.
und die Abdeckhaube hat nämlich zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, falls wirklich einmal das Werkstück oder das Massivholz aufsteigen sollte,
Ja.
ja, weil es hinten zusammengeht, die Abdeckhaube verhindert dann nachher, dass das Massivholz weggeschleudert wird,
Ja,
sondern
genau.
hochkommt.
Ja.
Und der andere Vorteil ist, jetzt die moderneren Abdeckhauben haben halt dann nachher irgendeine Absaugung dabei
Absaugung, genau.
und kannst das halt absaugen.
Ja.
Und eigentlich nur eine dritte Funktion, sollte man ausrutschen, greift man nicht ins Sägeblatt rein.
Genau. Es sind also die zwei Maßnahmen, die man auf jeden Fall nicht abbauen sollte. Gut, Abdeckhaube, manchmal geht es nicht mit, manchmal muss man sie
Ja.
abbauen, aber in der Regel sollte man es auch wieder aufbauen, dann
Ja.
hinbauen. Staubabsaugung, denke ich, ist auch eigentlich unerlässlich für eine Tischkreissäge. Da wird doch relativ viel an Staub produziert, an Spänen.
Absaugung kehrt immer her.
Ja.
Obwohl natürlich auch die großen Formatkreissägen und so wie meine Kreissäge, staubfrei kriegst du keine Maschine.
Ja, das
Also
glaube ich auch.
du kannst noch so viel irgendwie absagen, ist meine Meinung. Irgendwo geht immer ein Staub weg.
Ja. Ist dir eigentlich schon mal was passiert, Peter, beim Arbeiten mit einer Tischkreissäge?
Dass ich mal Sägeblatt gespürt habe oder was? Nein, eigentlich
Ja,
nicht.
oder dir irgendwas entgegengeflogen ist oder kurz davor oder
Ja, kurz davor schon. Also
kurz
das
davor
einmal, wenn
schon.
man Massivholz auftrennt, passiert das einmal, dass einmal hinten das zusammengeht und das verklemmt.
Ja.
Meistens bleibt Gott sei Dank, also jetzt bei der Kombi, wo sie
Ja.
habe, eben halt die Sägeblatt vorher stehen. Also
Okay.
klemmt so fest ein, dass es stehen bleibt. Aber es kann schon einmal was entgegenkommen. Vor allem, weißt du, wenn man kleine Stickerl ausschneidet
Ja.
und die können schon entgegen. Deswegen bin ich ja eigentlich ein Verfechter, dass man seitlich steht
Ja, genau.
und nicht vor dem Kreissägeblatt steht.
Aus der Schusslinie sozusagen.
Genau, raus aus der Schusslinie. Es trifft dann zwar vielleicht die Hand oder den
Ja.
Oberarm, Unterarm, aber bei weitem nicht den Brustkorb oder das Gesicht,
Ja.
wenn man seitlich steht.
Jeden Fall empfehlenswert, ja.
Ja.
Toi, 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 mir ist bisher auch nichts passiert an der Tischkreissäge. War eigentlich bisher auch noch nicht brenzlig. Tatsächlich habe ich mir mal an der Bandkreissäge ziemlich was aufgeschnitten.
Au.
Bandkreissäge, an der Bandsäge,
Bandsäge.
Bandkreissäge. Neue
Ja
Maschine
gut,
erfunden.
sie dreht sich ja auch, oder?
Dreht sich auch, ja. Aber das unterschätzt man bei runden, also rotationssymmetrischen Werkstücken,
Ja.
die dann Fahrt aufnehmen können. Das darf man nicht unterschätzen. Also da so schnell habe ich gar nicht schauen können. Da war mein, wie sagt man da, Knöchel im Sägeblatt drin. Habe ich wirklich Glück gehabt, dass er die zweite Sehne nicht auch noch ab war.
Ja, da hast du Glück.
Das ging ruckzuck, ja. Aber vielleicht können wir ja noch mal zum Thema Zubehör kommen.
Ja, was würdest du da aus deiner Sicht? Schiebeschlitten, Harzlöser, guter Anschlag. Was
Gut,
würdest
also
du?
wie gesagt, Zubehör, vielleicht muss man ein bisschen unterscheiden, so als Wartungszubehör. Du hast es ja schon gesagt, ein Harzlöser, damit man
Ja.
das Sägeblatt ab und zu mal sauber machen kann. Ich persönlich mache es mit dem Backofenreiniger, geht eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen.
Ja, okay.
Funktioniert ganz ordentlich.
Habe ich noch nie verwendet.
Ja, man braucht halt ein entsprechendes Gefäß, wo man das Sägeblatt reinlegen kann. Dann besprüht man es ein bisschen mit Backofenspray und dann mit dem Zahnbürstel wird sauber geputzt. Was man auch gut gebrauchen kann, sage ich mal, ist so eine Art wie sagt man da,
Gleitmittel,
Mittel,
ja.
Gleitmittel. Da gibt es ja eins mit dem Namen Silber davor.
Genau.
Das verwende ich zum Beispiel. Jetzt nicht nur aus der Gleitperspektive, sondern auch einfach, damit man ich habe ja gusseiserne Tische, damit man die ein bisschen schützt vor dem Rost. Ich habe ja auch eine Kellerwerkstatt und da ist leider dann die Luftfeuchtigkeit ab und zu ein bisschen über 80% und dann ja, hat man halt mit Rost zu kämpfen, wenn man da nicht aufpasst.
Ich meine, ich verwende es auch und ich verwende aber auch ein Gleitmittel, ein flüssiges. Also das funktioniert vor allem beim Hobeln. Also wenn ich mit der Hobel arbeite, dann funktioniert das perfekt. Und beim Silberkleid, ja, ein bisschen einschmieren die Maschinen und dann passt das wieder.
Ja, genau,
Ich
sehe
muss
ich auch
ehrlich
so.
sagen, also ich bin da ein bisschen wie heißt es so schön, ein fauler Hund, was Maschinenpflege betrifft.
Okay.
Sollte
Ja.
man aber machen, ja.
Sollte
Also,
man machen, ja. Auch ab und zu mal reinigen, glaube ich, schadet nichts. Die
ja.
Lager und so weiter
Ja.
mal ab und zu wieder von Staub befreien.
Oder
Und
schmieren.
schmieren, genau.
Hast du bei deiner Kreissäge Schmiernippeln dabei?
Nee, da ist eigentlich alles mit Standard-Kugellagern
Okay.
gelagert. Da gibt es eigentlich gute, die hat ein paar Gewindespindeln, die man halt ab und zu mal nachfettet, aber da ist jetzt nichts, wo mit Schmiernippeln gearbeitet wird oder Fettpresse
Okay.
oder so. Nee. Ja, ansonsten mein Zubehör. Es gibt ja den berühmten Schiebeschlitten. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so lange einen. Ich habe den ja auch in einem YouTube-Video vorgestellt und ja, möchte den nicht mehr missen. So ein schönes Hilfsmittel, speziell wenn man halt kleinere Teile präzise zurechtschneiden will.
Da kann
Und
ich leider nicht mitreden, weil ich keinen Schiebeschlitten habe. Ich habe nur einen Schiebetisch. Und mir reicht der Schiebetisch.
Ja, das denke ich mal.
Ab und zu einmal, vor allem wenn man kleine Schnitte macht, muss ich sagen, wäre es manchmal nicht schlecht, irgendwie so einen Schiebetisch oder Schiebeschlitten zu haben.
Ja.
Vor allem, wo man einen Nullspalt
Genau.
hat. Ja, das habe ich ja nicht.
Ja.
Das ist bauartbedingt, dass ich eben halt einen relativ großen Spalt habe. Nehm dick Kreissägeblätter, aber ja, man muss ihm halt dann irgendwie zu helfen wissen.
Ja. Mal ansonsten an Zubehör, gute Anschläge, ja, kann man ja auch ab und zu hergehen und sagen, man kauft sich noch einen nach. Gibt ja viele gute Anschläge, auch die auf viele Maschinen passen. Ich habe mir auch einen nachgekauft und habe auch schon selber welche gebaut, sieht man ja auch im YouTube-Video. Also das ist natürlich kein Fehler. Ansonsten, naja, entsprechende Jigs, wenn es darum geht, kleine Teile zurecht zu sägen, ohne dass man sich die Finger verletzt.
Ja.
Schiebestock natürlich allen voran.
Das ist ganz ein großes. Und ich bin eigentlich ja Verfechter vom Holzschiebestock. Nicht aus Kunststoff. Weil bei den Tischkreissägen, was man so kriegt, ja, sind immer die, Schiebestöcke aus Kunststoff dabei. Ja. Ich halte nichts davon.
Ja, mir sind Hölzerne auch lieber. Ganz einfach, weil man dann in Holz sägt. Ja. Wenn man reinsägt, aus Versehen. Ja. Und, ja.
Ein Kunststoff kann brechen.
Ja.
Und wenn der das um die Ohren fliegt, dann ja, ist meine Meinung.
Ja. Ja, was können wir jetzt unseren Zuschauern oder Zuhörern vielmehr sagen? Was ist eine gute Tischkreissäge für Heimwerker? Kann man das so pauschal beantworten? Ich weiß es nicht. Ist schwierig.
Es hängt immer von der Situation ab. Welche Anforderungen stelle ich? Welchen Platz, welches Budget steht mir zur Verfügung?
Ja. Also, wenn ich jetzt in der Situation wäre und müsste mir nochmal eine kaufen mit dem Budget, das ich da schon genannt habe, da irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro. Ich glaube, das Erste, was ich mir anschauen würde, wären tatsächlich die Anschläge.
Ja.
Also, wie gut sind die Führungen? Wackelt da irgendwas? Haben die Spiel oder lassen sich die vernünftig verstellen, einstellen? Gibt Queranschlag nach, wenn ich da ein bisschen mit Druck drauf gehe, oder ist der einigermaßen stabil? Wie gut ist der Parallelanschlag? Kann man den fein einstellen? Mhm. Oder wie gut ist die Klemmung? Oder verschiebt er sich vielleicht sogar schlimmstenfalls? Oder ist er arg wackelig oder arg labil? Also das wären mir Dinge, die würde ich als Erstes anschauen. Dann würde ich wahrscheinlich hingehen, würde mir die Schnitttiefe anschauen. Würde ja mindestens, sage ich mal, so 60, 70 Millimeter schon haben wollen. Mehr ist besser, aber ich sage mal so drunter, weiß gar nicht, ob es drunter überhaupt welche gibt. Ja, die ganz kleinen Modellbau-Maschinchen vielleicht,
ja.
So, die haben vielleicht noch weniger. Aber wenn man jetzt Möbel bauen will, glaube ich, braucht man drunter nicht anfangen.
Nein, auf alle Fälle nicht.
Ja. Und dann würde ich mir als Drittes wahrscheinlich noch anschauen, wenn es dieselbe Werkstatt wäre, jetzt bei mir im Keller eben, wie bringe ich sie runter? Klingt trivial, kann aber oft zum Problem werden. Es sei denn, man hat halt wirklich so eine zusammenklappbare Unterflur-Tischkreissäge zum Beispiel, oder eben was wirklich was Leichtes unter 100 Kilo, dass man leicht zu zweit eben mal schnell die Treppe runterbringt. Aber speziell bei den gebrauchten älteren Stahlladies.
Ja.
Ja.
Ist das nicht so einfach in den Keller?
Ist das nicht so einfach? Nee.
Ja. Ja.
Das wären so meine Punkte, nach denen ich schauen würde, wenn ich mir jetzt nochmal eine Säge kaufen würde.
Das sind eigentlich auch die wichtigen Punkte.
Ja. Ja. Ansonsten, was wir besprochen haben, 220 Volt oder Drehstrom, würde ich mir jetzt keine Entscheidung machen, deswegen, solange die Leistung einigermaßen stimmt von der Maschine. Und ich denke, ja, mit 2 Kilowatt oder mehr reicht es auf jeden Fall aus, um die typischen Holzarbeiten durchzuführen.
Ja.
Gute Sägeblätter sollte man haben.
Vernünftige Sägeblätter, vernünftigen Schiebestock.
Einen vernünftigen Schiebestock, eine gute Absaugung.
Gute Absaugung.
Und ein bisschen was zur Pflege der Maschine.
Ja.
Und eben persönliche Schutzausrüstung, ja.
Ja.
Gehörschutz, Schutzbrille.
Ja.
Und dann kann es eigentlich schon losgehen, oder Peter? Dann haben wir eine schöne neue Tischkreissäge. In meinem Fall eine alte. Wie gesagt, ich würde mir eher wieder gebrauchte kaufen wahrscheinlich.
Ja, wenn ich tendiere so. Also gebrauchte, alte, gute, alte, gebrauchte, größere, ja. So Kombi, irgend sowas vielleicht, oder nur Tischkreissäge, ja. Oder Formatkreissäge,
ja.
Gebrauchte, oder vielleicht eben halt auch wirklich eine komplett neue. Aber ja. Das ist eben halt dann... Budgetsache.
Budgetsache, genau. Ja. Ja. Peter, ja. Ich glaube, wir haben es ziemlich umfassend besprochen,
ja,
das
Markus.
Thema. Ich habe mich gefreut, dass du mit dabei warst. Herzlichen
ja.
Dank.
Ja,
herzlichen
bitte gerne.
Dank auch für deine Expertentipps als Schreiner.
Keine Ahnung, ob ich Experte bin. Ich bin
aber
ja
sicher.
Nur Geselle.
Aber sicher. Für alle, die es noch nicht wissen, das dürfen wir natürlich auch noch erwähnen. Oder jetzt kommt der Werbeblock. Der Peter hat auch einen YouTube-Kanal. Leimes
genau.
Werkstatt heißt der.
Leimes.
Genau.
Ja.
Schaut's einfach mal vorbei.
Würde mich freuen, wenn es vorbeischauen tätet.
Genau.
Ein Abo da lassen und einen Kommentar. Wenn es die Videos schaut, natürlich Kommentar und einen Daumen nach oben.
Ja. Ja. Ich schaue mir es auch immer gern an. Macht wirklich Freude, dem Peter zuzuschauen und man merkt einfach, dass er vom Fach ist. Nee.
Danke, danke.
Ich bedanke mich bei dir, Peter. Herzlichen Dank. Schön, dass du mit dabei warst. Hab mich gefreut und ich wünsche dir einen schönen Restabend noch und ja, wir werden uns bestimmt auch mal irgendwann persönlich kennenlernen.
Da bin ich hoffe, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Da spitze ich schon drauf.
Genau.
Ja, ich sage danke für die Einladung, Markus.
Gell? Sehr gerne.
Es war wirklich sehr interessant.
Das fand ich auch, Peter. Und dann bedanken wir uns natürlich recht herzlich bei allen Zuhörern. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank. Wir hoffen, der Podcast, der zweite, war interessant für euch. Und ja, freuen uns schon auf den nächsten und wünschen bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's es gut. Servus, der Markus und der Peter.